was ist Spannung und was ist Widerspannung. Danach kommen wir dann zur Leistung, weil da wurde es dann richtig kompliziert, als du dann gesagt hast, ja, Widerspannung und Leistung ist das Gleiche.
Ach, das war so dieses U gleich R mal I oder so ähnlich, ne?
Nee. Ja, U gleich R mal I und
dann gibt's noch P.
Ja, P. Und
ich dachte, P wäre das neue U. Nee, R.
Ja, das neue R.
Euch, aber nicht. Euch mach ich fertig. P gleich R. Alle P sind Q. Alle.
Kompott Nummer 325, Beschlussunfähigkeitstag. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 325. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 22. Juni 2012, Tag 174, aufgenommen habe.
It is 11:09.
Oh nein, oh doch. Aber ja, Plus ist gerade sonnig und von dem angeblichen Niederschlag habe ich auch noch nichts gehört. Das Intro nebenbei habe ich aus dem Blue Moon am 12. Juni geklaut. 12. Juni? Ja, 12. Juni. Holgi Strom trollt. Da gibt es auch noch mehr von aus dem Blue Moon. Die Intros habe ich auch schon verteilt. Aber ja, was ihr heute allerdings auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr Beschlussunfähigkeit. Also okay, kommt auch vor, ja. In Teil 2 nämlich. Aber ansonsten wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Nachrichten von Fanboy. Und dieses Mal auch etwas gebührender gewürdigt dem Leistungsschutzgeld. Und was ihr euch anhören könnt hier, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich völlig ungewohnt Regierung und Wirtschaft eingefunden haben, inklusive Beschlussunfähigkeitsmeldung. 17 Grad, scattert Cloudsige. Nö. Milde Grüße. Die 17 Grad windchillen wie 18, Comfort Level wie 17 und der Wind macht irgendwas zwischen 24 und 35 oder hier 30 km/h aus dem Southwest oder so. Ihr habt Schulferien, was macht ihr auf dem Schulgelände? Ja, wie auch immer, da hätte ich dann mal völlig überraschend die Regierung mit Kompromimi. Ich und meine Überschriften. In der Diskussion um das Betreuungsgeld hatte die FDP-Familienpolitikerin Laurischk die CSU zu mehr Kompromissbereitschaft aufgefordert. Frau Laurischk sagte der Berliner Zeitung, der Vorschlag ihres Parteikollegen Döring, den Ländern Einfluss auf die Verwendung des Betreuungsgeldes zu gewähren, räume ihre verfassungsrechtlichen Bedenken zumindest teilweise aus. Thunderstorm Weserwatch. Wann denn? Heute 12 bis 21 Uhr. Okay. Um 12 will ich ja schon wieder unterwegs sein. Nun ja, wo war ich? Der CSU hielt sie vor, zurzeit den Eindruck eines trotzigen Kleinkindes zu vermitteln, das immer nur Nein sage. Der Bundestag berät heute in erster Lesung über das Betreuungsgeld. Heute wie letzten Freitag. Und nein tut er nicht. Aber ja. Also der Brüller an der Geschichte ist, ja, die CSU verhält sich wie Kleinkind. Da gab es allerdings auch schon so eine andere Partei, die sich irgendwie kleinkindig verhalten hat. Nein, also wenn wir unsere Steuersenkung nicht bekommen, dann wollen wir nicht mehr mit euch spielen. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Könnte vielleicht daran liegen, dass die Partei Gerüchten zufolge im nächsten Bundestag eventuell nicht mehr vertreten sein könnte. So, dann gab es die Herd-Lesung-Meldung. Der Bundestag berät heute in erster Lesung über das umstrittene Betreuungsgeld. Nein, tut er nicht. Familienministerin Köhler will ihre Pläne im Parlament vorlegen. Die geplante Leistung für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, soll am 29. Juni endgültig verabschiedet werden. Nein, soll er nicht. Na, mal ganz davon abgesehen, was soll die Eile? Na, haben sie das irgendwie dringend? Aber ja. Dann gab es, ich sagte doch, nein wird es nicht, die Unfähigkeitsbescheinigung. Weil nämlich, Die Radionachricht, 12 Uhr. Die aktuelle Sitzung des Bundestages ist wegen Beschlussunfähigkeit aufgehoben worden, verkündete die amtierende Parlamentspräsidentin Pau. Zuvor hatte die Koalition bei einer Abstimmung nicht die erforderliche Anzahl von Abgeordneten zusammenbringen können. Die Sitzung kann laut Geschäftsordnung noch heute wieder einberufen werden. Der Bundestag sollte am Mittag in erster Lesung über das umstrittene Betreuungsgeld beraten. Die Opposition lehnt das Betreuungsgeld ab. Auch bei Abgeordneten von CDU und FDP gibt es eine Reihe von Kritikern. Der Witz daran war, dass, so wie sich das ja gehört, auf der Tagesordnung nicht nur die Herdprämie rumstand, sondern auch irgendwelche anderen Themen. Und bei irgendeinem der Vorgängerthemen zur Herdprämie war schlicht nicht auf den ersten Blick erkennbar, ob denn jetzt nun Zustimmung, Ablehnung oder was weiß ich nicht die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten gestimmt hätten. Und deswegen gibt es da ja ein relativ einfaches Mittel, nicht namentlich abstimmen zu lassen, nämlich den sogenannten Hammelsprung. Da verlassen die Abgeordneten das Plenum und können es dann durch eine von drei Türen wieder betreten, wobei durch die Auswahl der Tür sie signalisieren, ob sie jetzt Zustimmung stimmen, ob sie Ablehnung stimmen, ob sie Enthaltung stimmen. Und bei der Gelegenheit eines Hammelsprungs wird eben gleichzeitig auch die Anzahl ermittelt, logischerweise. Und wenn da nämlich weniger als 50% der Abgeordneten plus 1 anwesend sind, dann gilt der Bundestag schlicht als beschlussunfähig. Und genau das ist nämlich passiert. Es fehlt mal eben bummelig 126 irgendwie so Abgeordnete der Regierungsparteien. Unter anderem Frau Köhler, Schröder, fehlt auch, weil ist ja total wichtig, für die Herdprämie zu stimmen. Und in den 20 Minuten, die sie Zeit hatten zwischen, okay, jetzt wird hier gleich gehammelsprungen und okay, jetzt wurde gehammelsprungen, waren die Unionspfeifen leider nicht in der Lage, eine erforderliche Anzahl Abgeordneter daran zu schaffen. Weil hey, Freitagmittag, man kann ja schon mal in den Feierabend gehen. Ja, kann man. Aber wenn irgendwas ist, was wichtig genug wäre, dann würde ich erwarten, dass die Damen und Herren Abgeordneten, die schließlich, nur um es nochmal nach Hause zu hämmern, jeden Monat bummelig 10.000 Euro in irgendwelche Körperöffnungen in die Blasen bekommen, dass die dann wenigstens anwesend sein könnten. Ja, aber hey, also selbst Frau Schröder hat es nicht fertiggebracht, rechtzeitig zum springenden Hammel zu gelangen. Und ja, es war wohl offensichtlich nicht wichtig genug. Na, und dann hat eben die Bundestagspräsidentschaftsvertretung, Frau Pau, verkündet, ja, also wenn hier 100 Abgeordnete fehlen zur Beschlussfähigkeit, dann ist der Bundestag schlicht nicht beschlussfähig. Dann können wir uns das ganze Geschwurbel hier auch klemmen, weil egal was wir beschließen, ist angreifbar, zack, Sitzung beendet. So, damit war dann nämlich auch die Herdprämie plötzlich nicht mehr auf dem Tisch. Ahuch! So, dann gab es übrigens BN noch ein Teppich. Bundesentwicklungsminister Niebel hat seinen Teppich auf Initiative des Bundesnachrichtendienstes in einer BND-Maschine von Kabul nach Berlin transportieren lassen, berichtet die Leipziger Volkszeitung unter Berufung auf eine dienstliche Erklärung von BND-Chef Schindler. Darin schreibt er, dass in dem Flugzeug noch ein zweiter Teppich gewesen sei, den er als Gastgeschenk in Afghanistan erhalten habe. Er habe auch den Teppich des Entwicklungsministers für ein Gastgeschenk gehalten. Tatsächlich aber hatte der FDP-Politiker den Teppich während einer Dienstreise nach Afghanistan privat für umgerechnet 1.100 Euro erworben und nicht verzollt. Wobei es dann auch irgendwie schon eine Erklärung gab, ja, aber Afghanistan, da müsse man ja gar nicht Zoll zahlen. Ja und? Dann geht man zum Zollbeamten und legt dem alles, was man dafür nötig ist, vor und sagt, hier, bitte stellen Sie fest, Zoll ist entrichtet im Betrag von null, wie gefordert. Einfach nur zu sagen, ja, nee, das habe ich ja nicht nötig, reicht da leider nicht. Ja, ich meine, es sind ja schon ganz andere Pfeifen dann aus Ämtern gefegt worden, wegen viel geringerer Dinge. Na, und nur noch mal, um auch den Hammer noch mal zu bringen. Ja, als Truller Schmidt in ihren Urlaub ihren Dienstwagen hat nachkommen lassen, da hat sich auch ein Herr Niebel echauffiert. Ja, von daher braucht er es jetzt nicht so tun, als wäre das ja nur Kleinkram und völlig unwichtig und sowas hätte es ja noch nie gegeben. Na, ich meine, okay, die SPD braucht auch nicht laut brüllen, aber ja. Und dann hat der Krings gedroht. Der stellvertretende unionsfraktionsblubbernde Krings sieht nach dem Sitzungsabbruch im Bundestag keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit mit der Opposition. Man könne nicht mehr von einem Miteinander im parlamentarischen und organisatorischen Fragen ausgehen, brüllte der CDU-Politiker der Rheinischen Post aus Düsseldorf. Dies werde Konsequenzen haben. Der Parlamentsboykott der Opposition werde die Politikverdrossenheit im Land erhöhen. Dass das vielleicht eventuell möglicherweise, ja, kann sein, aber hat vielleicht auch was damit zu tun, wenn sich dann Frau Angela M. regelmäßig vor die Presse kullert und verkündet, dies oder jenes sei, quote, alternativlos, end quote. Könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass das mit Politikverdrossenheit eventuell unter Umständen durchaus andere Gründe auch noch haben könnte. Na, also mal ganz davon abgesehen, diese Herdprämie, wer will die eigentlich? Gibt's irgendwo eine signifikante Anzahl Wähler, die die haben will? Also von den Parteien, die da jetzt Regierung spielen, will sie ja irgendwie nur die CSU. Die CSU hat bundesweites gesamte Wahlergebnis, an dem sie ohnehin nur in Bayern antritt. Klar, nur 6,5% der abgegebenen Stimmen. Also von irgendwie demokratisch legitimiert dünn. Sehr dünn. Aber ja, kann man argumentieren, okay, 6,5 sind ja immer noch mehr als 5. Und deswegen ja, und wenn die das wollen, dann ist das halt wichtig, bla bla. Aber jetzt sich hinzustellen und zu sagen, nee, also das geht so gar nicht. Na, also Herr Krings, für den Fall, dass Ihre Partei mal irgendwann in der Opposition ist und irgendwann einfach mal den Trick macht, dass sie auch nach einem Hammelsprung verlangt oder an ihre Abgeordneten versehentlich versäumen, die Abstimmtüren zu verwenden und stattdessen draußen vor den Türen stehen bleiben, weil die Regierung brüstet sich doch damit, sie sei demokratisch legitimiert, bla bla. Ja, dann bringen sie die Abgeordneten zusammen. Dann bringen sie mehr als 50% der Anzahl Abgeordnetensitze zusammen. Und wenn sie dazu nicht in der Lage sind, dann schlicht und ergreifend haben sie an dem Tag keine Legitimation, überhaupt noch irgendwas von sich zu geben. Aber hey. SPD-Fraktionsblubbernder Steinschreier forderte die 126 Abgeordneten der Koalition, die der Abstimmung ferngeblieben waren, auf, ihre Meinung zum Betreuungsgeld klar zu sagen. Naja, Frau Schröder hat ja ihre Meinung dadurch gesagt, dass sie versehentlich erhüstel. Wenn selbst die Ministerin, die verantwortliche Ministerin, nicht innerhalb von 20 Minuten im Plenum eintrudeln kann, dann hat sie entweder irgendwas Wichtigeres zu tun. Was gibt es Wichtigeres als ihre Arbeit zu erledigen? Und ja, zu der Arbeit einer Bundestagsabgeordneten gehört es eben auch, bei Abstimmungen anwesend zu sein. Sonst könnte man ja gleich alle Koch-Merin nennen. Mutig wäre es, wenn sie das Gesetz in der zweiten und dritten Lesung ablehnen würden. Der Herr Steinschreier tut so, als gäbe es keinen Fraktionszwang. Nun, Herr Steinschreier, ich hoffe doch, es gibt dann auch keinen Fraktionszwang bei allen anderen Fragen, die in Ihrer Partei umstritten sein könnten. Irgendjemand Hartz IV gerade mal günstig? Na? Ja, also, und jetzt soll der ganze Quatsch eben am 29. Juni dann die erste Lesung abbekommen, wird dann aber natürlich nicht beschlossen werden können, weil nicht am Tag der ersten Lesung gleich die zweite, dritte Lesung stattfinden können. Wobei Lesung ja eh putzig ist als Bezeichnung, aber ja. So, dann gab es am Dienstag BFFSM. Die Bundesregierung hat bei den Verhandlungen über den permanenten Euro-Rettungsschirm ESM den Bundestag nicht ausreichend informiert, entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Regierung habe Informationsrechte des Parlaments verletzt. Die Entscheidung hat aber keine direkten Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Beschlüsse zur Euro-Rettung. Oder anders ausgedrückt, dass ständige Geheimhaltung und erst in allerletzter Minute dann ein tausendseitiges Papier in den Bundestag reinschmeißt, gewesen, was sie wohl an der Stelle auch wieder veranstaltet haben, sagt das Verfassungsgericht, das sei nicht verfassungskonform. Dummerweise hat diese Entscheidung halt überhaupt keine Konsequenzen auf gar nichts und wahrscheinlich auch nicht auf irgendwelche Regierungen. Ja, es darf dann nur mal wieder zur Kenntnis genommen werden, dass wenn sich irgendjemand hinstellt und behauptet, ja, aber das, da müssten wir uns jetzt alle dran halten, weil das sei ja demokratisch legitimiert, man dann sagen kann, nein, ist es nicht. Also genau genommen ging es da um ein Organstreitverfahren der Die Linke, der Die Grünen. Also genau genommen der Bündnis 90, Die Grünen. Die Linke ist da, glaube ich, auch gegen, aber die waren da jetzt, glaube ich, bei dem Verfahren nicht drin. Aber ja, also, ja, blob. So, DRSM. Bei künftigen Verhandlungen über die Euro-Rettung muss die Bundesregierung das Parlament stärker einbinden als bisher. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Richter gaben damit der Bundestagsfraktion der Grünen recht. Diese hatte der Bundesregierung vorgeworfen, das Parlament bei der Vorbereitung des neuen Rettungsfonds ESM unter weiteren Verhandlungen zu spät und nur unzureichend informiert zu haben. Gerichtspräsident Voskuhle erklärte, das Parlament dürfe nicht in eine bloß nachvollziehende Rolle geraten. Na, dieses dann immer nur noch brav nicken, wenn die Regierung irgendwas beschließt. Die Regierung ist Exekutive, nicht Legislative. Wenn die Regierung sich legislative Berechtigungen anmaßt, darf man der dafür mit Schwung irgendwo gegentreten. Na, ich meine, dass die Abgeordneten der Regierungsfraktionen die Füße nicht bewegen, wundert nicht. Dass die Abgeordneten der SPD ihre Füße auch nicht bewegt haben, nun ja, ist halt alternativlos. Und ne, die wollen ja schon mal die große Kotzerei im nächsten Bundestag üben. Dann dürfen sie sich ja auch nicht mehr bewegen. Von daher, ja. Auf die bereits geltenden Beschlüsse zur Euro-Rettung hat die Entscheidung keine Auswirkungen. Vertreter von SPD und Grünen forderten jedoch, das Urteil im laufenden Gesetzgebungsverfahren zum Fäkalpakt noch umzusetzen. Und dann gab es irgendwie Geschwurbel aus Regierungskreisen von wegen, ja, aber wenn wir nicht geheim verhandeln können, dann können wir ja nicht geheim verhandeln. Ja und? Wenn ihr nicht geheim, oder wenn ihr meint, geheim verhandeln zu können, dann ist das halt schlicht und ergreifend überhaupt nicht legitimiert. Es gibt ja einen Gesetzgeber, das ist der Bundestag und der Bundesrat. Die Bundesregierung ist nicht der Gesetzgeber, auch wenn irgendwie einige Pfeifen im Bundestag der Meinung sind, alles, was nicht als Gesetzentwurf ihnen entgegengeworfen würde, könnten sie nicht umsetzen. Dazu fällt mir dann nur ein, ja, dann geht doch weg, wenn ihr nicht in der Lage seid, irgendwas zu tun. So, dann gab es auch noch einen Geheimbruch. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Informationsrechten des Bundestags ist von der Regierung und den Fraktionen unterschiedlich aufgenommen worden. Finanzstaatssekretär Gatzer gab zu bedenken, dass internationale Verhandlungen durch das Urteil erschwert würden, wenn die Geheimhaltung nicht mehr gewährleistet sei. Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Beck zeigte sich dagegen erfreut. Die Demokratie in Europa werde parlamentarischer und damit auch demokratischer. Ähnlich äußerte sich auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Oppermann. Ja, sie tun jetzt alle so. Ein guter Tag für unsere Demokratie. Ja, nee, ist klar. Ist genauso ein guter Tag für unsere Demokratie wie die riesengroße Koalition, die den Gauk wählt. Und das vorher ja ohnehin allen schon bekannt ist, dass der Gauk gewählt werden wird. Na, da kann man sich diese Wahlfarce eigentlich gleich ganz klemmen. Aber ja, ist also ein guter Tag für die Demokratie. Ne? Und dass sie mit irgendwelcher Geheimhaltung argumentieren. Ja, Entschuldigung, was erwartet ihr? Dass auch noch geheim über Gesetzentwürfe abgestimmt wird? So frei nach dem Motto, hier ein versiegelter Umschlag. Ihr könnt jetzt sagen, ob ihr den Inhalt haben wollt oder nicht. Reingucken dürft ihr erst hinterher. Oder was? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Na, also mit Demokratie hat das dann so ungefähr gar nichts mehr zu tun. Gut, dass ich das Bellvieh von eben nicht sehe, betrachte ich mal als positiv. Na, also, die Vollidioten stellen sich hin und argumentieren, ja, aber wir müssen doch geheim verhandeln können. Euch ist schon aufgefallen, dass da gerade ein extrem geheim verhandeltes Abkommen namens Anti-Counterfeiting Trade Agreement Gerüchten zufolge mit Schwung getreten wird. Nachdem das nicht so geheim ist, wie da getreten wird, kann man das schon mal wissen. Okay, die finale Abstimmung fehlt noch, aber ja. Guck ich in Teil 3 zu. So, dann habe ich mir am Mittwoch hier Betreuwaren hingeklebt, weil nämlich im neuen Bildungsbericht von Bund und Ländern vor der Einführung eines Betreuungsgelds gewarnt wird. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur werden dafür finanzielle Gründe genannt. So werde der Staat durch geplante Maßnahmen bereits jetzt vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Als Beispiele würden der Ausbau der Kindertagesstätten, die Einlösung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige sowie Verbesserungen in Krippen und Kindergärten genannt. Bei zusätzlichen Leistungen wie dem Betreuungsgeld bestehe die Gefahr, dass keines der angestrebten Ziele zufriedenstellend erreicht werden könne. Der Bildungsbericht wird am Freitag offiziell vorgestellt. Und danach haben sie sich dann alle hingestellt, also vor allen Dingen die Unionspfeifen und haben rumgeblökt, von wegen, ja, aber das sei ja nicht, ne, und da ging es ja gar nicht ums Betreuungsgeld. Ja, nach dem Jahr fehlt eigentlich nur noch, dass irgendjemand den Sarrazin gibt und sich hinstellt. Haben Sie denn mein Buch überhaupt gelesen? Wenn Sie das nicht ausführlich gelesen haben, ich frage jetzt gleich das fünfte Wort auf Seite 57 ab, dann sind Sie nicht berechtigt, eine Meinung zu äußern. Ja, so in dem Dunstkreis fehlt da eigentlich nur. Aber nur sie stellen sich dann hin und sagen, ja, aber da ging es ja gar nicht ums Betreuungsgeld. Ja, wenn das Betreuungsgeld namentlich drin erwähnt wird, kann man zumindest mal zur Kenntnis nehmen, dass es da Bedenken gibt. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Na, so frei nach dem Motto, ja, da gibt es aber eine Länder, das ist eine Länderaufgabe, die hat der Bund nicht wahrzunehmen. Punkt. Damit hat das im Bundestag auch nichts zu suchen, sondern ist an den jeweiligen Landesparlamenten zu beschließen, wenn die das denn haben wollen. Das heißt, die CSU kann es gerne in Bayern einführen. Dann gilt es aber auch nur in Bayern. Logischerweise. Aber hey. So, dann gab es eine kranke Serve, weil das Finanzpolster der gesetzlichen Krankenkassen zum Ende des ersten Quartals auf rund 11,5 Milliarden Euro gewachsen wäre. Dazu kommt eine Reserve von rund 8,5 Milliarden Euro beim Gesundheitsfonds, der Geldsammelstelle der Kassen. Der Gesundheitsfonds ist alles, aber keine Geldsammelstelle der Kassen, sonst könnte sich nämlich Schäuble da nicht bedienen. Das teilte das Bimbis-Gesundheitsministerium mit. Ende vergangenen Jahres betrugen die Reserven bei den Kassen noch rund 10 und beim Fonds rund 9,5 Milliarden Euro. Oder anders ausgedrückt, innerhalb von einem Quartal kann sich da durchaus eine nicht unwesentliche Menge Geld hin und her shiften. Und wahrscheinlich shiftet die nicht nur hin und her, sondern auch rauf, runter und seitwärts. Und wenn dann die Rezession richtig ausbricht, dann shiftet die nämlich nicht mehr rauf, sondern nur noch runter. Und plötzlich ist da nämlich gar kein Geld mehr und dann müssen sie alle Zusatzbeiträge nehmen. Das wiederum wäre schlecht. Deswegen ist es vielleicht eine total dämliche Idee, wenn jetzt Bar sich nochmal hinstellt und rumblökt. Ja, aber die sollen doch gefälligst Geld bezahlen. Die Kassen, die zu viel hätten. Weil es gibt da nicht wirklich ein zu viel. Die sitzen nicht auf dem Geld, die langweilen sich nicht. Unterm Strich sind es nun also 0,5 Milliarden mehr, wobei 0,5 Milliarden eben nicht 500 Millionen sind, sondern so Pi mal Daumen, naja, vielleicht eine halbe Milliarde. Na, wenn man dann weiß, dass irgendwie die Etats einzelner Krankenkassen sich in... Ach Gott, hier ist es ewig her, dass ich die Zahlen mal gesehen habe, aber da war es irgendwie eine, ich glaube, zweistellige Milliardensumme. Da weiß man, dass 10 Milliarden insgesamt an Plus in allen Kassen zusammen nicht unheimlich lange halten. Und dann kommt die nächste Krise und dann ist eh die Frage, wie es dann weitergeht. Aber auf sowas nimmt ja ein FDP-Dödel nicht Rücksicht. So, auch am Mittwoch gab es das Mini-Syl, weil die Richter des Bundesverfassungsgerichts Zweifel daran geäußert haben, ob Leistungen für Asylbewerber ausreichend sind. Der Vizepräsident des Gerichts Kirchhoff sagte in Karlsruhe, es bestehe eine ins Auge stechende Differenz zwischen den Hartz-IV-Sätzen und den deutlich niedrigeren Geldleistungen für Asylbewerber. Na, schon bei Hartz-IV darf man ja durchaus fundierter Meinung sein, dass der Satz ein bisschen sehr niedrig ist. Nicht verfassungskonform ermittelt. Nochmal verfassungskonform zu ermitteln. Aber ja, und Asylbewerber kriegen nochmal weniger Geld. Wenn man jetzt aber sagt, also um an der Gesellschaft überhaupt irgendwie teilnehmen zu können, ist Hartz IV das absolute Minimum, fragt man sich ja eh, wie es sein kann, dass es Leute gibt, die weniger bekommen, weil sie zum Beispiel von der ARGE sanktioniert werden. Oder eben hier in dem Fall Asylbewerber sind, die per se schon mal weniger kriegen, die gar keine Chance haben, mehr zu kriegen. Arbeiten gehen dürfen die ja auch nicht. Na, ist jetzt vom BFFG gewesen, bis zu einem Urteil wird es allerdings noch eine Weile dauern. Dann gibt es Kausien. Unionsfraktionschef Volker Gauder hat die schwarz-gelbe Koalition im Streit über das Betreuungsgeld zu mehr Disziplin ermahnt. Er würde raten, dass sie die Sommerpause für andere Dinge nutzen, als über das Betreuungsgeld zu reden, sagte Gauder Spiegel Online. Wenn er sich die Meinungsumfragen anschaue, sollten sie sich in der Koalition mehr um die Verbesserung ihres Ansehens in der Bevölkerung kümmern. Was für ein Ansehen! Wer sich hinstellt und jeden Scheiß als alternativlos verkauft, hat bei mir kein Ansehen. Der kann das auch nicht dadurch erreichen, dass er sich dann hinstellt und irgendwelches Geschwarbel schwarbelt. Na, also, Herr Kauder, mal ganz davon abgesehen, deine Fresse kotzt mich an. Geh sterben hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber ne, so sinngemäß. So. Genau, dann kommen wir in der Wirtschaft an, da gibt es BelgSM, weil nämlich das belgische Parlament den ESM ratifiziert hat. Richtig, ja, Rednerin Belga, das ist eine Meldung vom letzten Freitag. Oder anders ausgedrückt, jetzt gibt es die ersten Länder, die sich dazu bereit erklären, bedingungslos Banken zu retten. Übrigens, ich habe immer noch nicht vernommen, dass die FDP verkündet hat, dass Unternehmen mit Staatsgeld versorgen doch nicht geht. Da könnte ja jeder kommen. Es fehlt irgendwie immer noch eine Wortmeldung zum Thema ESM. Ist vielleicht auch der FDP aufgefallen, dass sie sich dann nur lächerlich machen würden, wenn man dann nämlich die Schlecker-Aussage von wegen, es kann doch nicht sein, dass wir ein wirtschaftlich gescheitertes Unternehmen mit Staatsgeld subventionieren und auf der anderen Seite dann zu sagen, ja, aber es muss doch sein, dass wir ein wirtschaftlich gescheitertes Bankunternehmen mit Staatsgeld subventionieren. Wobei der Rösler ja mehr Pausen in seinen Sätzen hat, weil er nach jedem Wort das Gehirn neu booten muss. Ja, dann gab es eine ENB-Wazzia, weil nämlich eine Steuerrazzia beim Energieversorger ENBW. Fahnder haben die Zentrale des Unternehmens in Karlsruhe durchsucht und Unterlagen sowie elektronische Dateien beschlagnahmt. Schreibt das Handelsblatt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die ENBW bestätigen die Aktion, heißt es. Die Ermittler verdächtigen demnach drei Mitarbeiter einer deutschen ENBW-Tochter, an einem kriminellen Umsatzsteuerkarussell mitgewirkt zu haben. Es geht um Tricks bei sogenannten CO2-Emissionshandel. Die Unternehmenstochter soll 46 Millionen Euro Steuergeld zu viel vom Finanzamt bekommen haben. Aber hey, das sind doch Peanuts. Dann gab es Armdroh, weil nämlich jeder fünfte junge Erwachsene in Deutschland trotz staatlicher Hilfen von Armut bedroht ist. Was heißt denn hier trotz staatlicher Hilfen? Wie war das? Bei unter 26-Jährigen darf die Arge sofort auf Null runterrationieren. Oder anders ausgedrückt, man kriegt kein Geld. Null. Nada. Niente. Wie man von Null Geld leben, überleben überhaupt soll, habe ich nirgendwo bisher eine Erklärung gefunden. Also, natürlich ist fast jeder von Armut bedroht. Geht aus dem neuen Sozialmonitor Jugendarmut hervor, den die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit vorgelegt hat. Wobei ich von der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit noch nie gehört habe und beim Begriff katholisch leicht allergisch reagiere. Warum fiebt das da hinten? Ja, weil ein Auto rückwärts fährt. Ein großes Auto. Aber ja, muss es das tun? Also geht doch. So, dann Brüder Griech. FDP-Fraktionschef Brüder Reinerle hatte Bereitschaft signalisiert, den Reformdruck auf Griechenland zu lockern. An den mit den Hilfsmaßnahmen verbundenen Auflagen und Reformzielen solle nichts geändert werden, sagte Brüderle der Zeitung Die Welt. Bei den Zeitvorgaben könne es aber noch sinnvolle Änderungen geben. Bla, Fasel, Fasel, bla. Die haben sich dann alle hingestellt und haben natürlich wieder das spart euch in die nächste Pleite als alternativlos hingestellt. Na, warum könnte es Politikfrust geben? Weil es Leute gibt, die schlicht und ergreifend nicht zur Kenntnis nehmen, dass Madame Nance Politik übrigens gescheitert ist. Und weil sie selber immer noch nicht in der Lage ist, einzugestehen, ja, okay, sparen koste es, was es wolle, das hilft ja nichts, ne? Weil wir haben die nächste Rezession. Beziehungsweise in Griechenland ist es nicht mehr eine Rezession, da ist es schon eine Depression, denen geht's einfach mal beschissen. Und da ist absehbar, dass die eine ganze Weile Jahre brauchen werden, in denen sie nicht sparen um jeden Preis. Bis sie überhaupt jemals wieder Aufschwung haben können. Aber hey, nein, also sparen ist alternativlos. Dann gab es den IW-Fonds. Ja, der Internationale Währungsfonds erhält zur Abwehr globaler Krisen mehr Milliarden als bisher erwartet. Und zwar Milliarden, Milliarden. Und in was erhält er die Milliarden? Das ist so putzig. Das ist natürlich eine DPA-Meldung. Nach der Zusage weiterer Länder werden die Mittel des IWF um insgesamt 456 Milliarden US-Dollar aufgestockt, teilte IWF-Chefin Christine Lagarde am Rande des G20-Gipfels im mexikanischen Los Cabos mit. Blablub, dann gab es einen ZEW-Bruch, weil nämlich die Konjunkturzuversicht deutscher Finanzexperten im Juni so stark eingebrochen ist wie seit Oktober 98 nicht mehr. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sanken um 27,7 Punkte auf minus 16,9 Zähler, teilte das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim mit. Volkswirte hatten mit einer viel moderateren Eintrübung gerechnet. Und anders ausgedrückt, sie waren alle davon ausgegangen, ja, die Krise kommt und jetzt haben dann da die angeblichen Schlecksperten, die den Knall im Zweifelsfall erst 5 Minuten nach dem Peng hören, festgestellt, so, huch, da ist ja, huch, eine Krise, wie kann das denn? Da haben wir jetzt gar nicht mit rechnen können. Weil, das sind Schlecksperten, die hören den Knall erst, nachdem der Peng an ihnen vorbeigezogen ist. Aber, Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gab es eine Linkalklage, weil die Linkspartei die Ratifizierung des dauerhaften Euro-Rettungsschirms ESM und des EU-Fäkalpakts vom Bundesverfassungsgericht stoppen lassen will. Der Abgeordnete Neskovic sagte in Berlin, nach der für Freitag kommender Woche geplanten Verabschiedung im Bundestag und im Bundesrat werde seine Fraktion einen Eilantrag in Karlsruhe stellen. Der Fäkalpakt, der die EU-Staaten zum Sparen, koste es was es wolle, verpflichtet, greife in das Budgetrecht des Parlaments ein. Da hat er recht. Der Fäkalpakt, der übrigens ja nicht kündigbar ist, nur der einzige Weg, wie man aus dem Fäkalpakt wieder rauskommt, ist, indem man die EU verlässt. Ja, das ist quasi eine aufgesetzte Selbstbeschränkung dieses und sämtlicher folgender Parlamente. Und zumindest bei der Frage, ob dieses Parlament für sämtliche folgenden Parlamente Entscheidungen von so einer Tragweite überhaupt treffen darf, ist eine durchaus berechtigte Frage, wo man durchaus mal die Richter in den roten Roben befragen kann. Wie sie denn dazu stehen, ob das denn hinkommen kann oder ob das vielleicht eher doch eine total dämliche Idee ist. Neskovic betonte, Souveränität dürfe nicht delegiert werden, sonst werde die deutsche Politik fremdbestimmt. Koalition und Opposition beraten im Kanzleramt erneut über den Fäkalpakt, bla 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 bla. Ist eine Meldung von gestern und ich glaube, ja doch, gestern gab es dann auch die Eilmeldung, ja, sie hätten sich geeinigt. Soll ich nur gucken, habe ich das hier auch drinne? Ja, habe ich. Fäkaleinigung. Regierung und Opposition haben bei den Verhandlungen über den europäischen Fäkalpakt zur Haushaltsdisziplin Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt. Wie SPD-Chef Sigi Popp und Fraktionschef Steinschreier nach Gesprächen im Kanzleramt in Berlin sagten, verständigte man sich auf ein Maßnahmenpaket für Wachstum und Beschäftigung. Darin sei auch die Forderung nach der Einführung einer Finanztransaktionssteuer enthalten. Na, und abzuwarten bis, wie war das, irgendein Finanztreffen ist jetzt dieses Wochenende vorbei ist. Dazu fehlte ihnen die Geduld. Weil, wir wollen diesen Fäkalpakt. Wir wollen aber vorher noch eine Finanztransaktionssteuer, war ja nur pro forma. Oder anders ausgedrückt, es würde mich nicht überraschen, wenn die SPD auch dann immer noch nickt, wenn Merkel sich schon hingestellt hat und gesagt hat, nein, eine Finanztransaktionssteuer wird es doch nicht geben. Wir haben doch nur geschworen, dass wir beabsichtigen, uns bemühen zu wollen, vielleicht unter Umständen, wenn es gerade mal passt, möglicherweise ein paar Euro mehr Steuer von den Banken nehmen zu wollen. Vielleicht, wenn die wollen. Aber also ja, da gab es ja gestern die offizielle Einigung. Dann gibt's den Fischub. Weil nämlich die Ratifizierung des europäischen Fäkalpakts in Deutschland sich verzögern könnte. Das Bundesverfassungsgericht will nämlich Bundespräsident Joachim Gauck angesichts drohender Klagen voraussichtlich bitten, mit der Unterschrift unter das entsprechende Gesetz zu warten. Wenn die Fraktion der Linken ihre Ankündigung wahrmache und gegen das Gesetz klage, bräuchten die Richter Zeit, um sich in die Materie einzuarbeiten, sagte eine Sprecherin des höchsten deutschen Gerichts in Karlsruhe. Der Fäkalpakt soll zwar Ende Juni vom Bundestag und Bundesrat mit 2/3 Mehrheit gebilligt werden, aber erst Anfang 2013 in Kraft treten. Von daher gibt es auch überhaupt keinen Grund, irgendwas zu unterschreiben vorher. Mal ganz davon abgesehen, dass man, dass das BVFG ja auch schon Gesetze kassiert hat, nachdem sie in Kraft getreten waren. Aber ja, also da heißt es jetzt aus Karlsruhe, sie hätten sich dann mal freundlich an den Abnicker gewandt und den freundlich darauf hingewiesen, dass es eventuell möglicherweise vielleicht eine gute Idee sein könnte, wenn er seinen Stift einfach mal nicht da drunter packt. Da keinen Krakel macht. So, und dann hätten wir hier Musik. Und zwar ein Stück Musik, das hatte ich vor, boah, lasst mich lügen, 3 Jahren? 2,5? Zur Wahl. 3,5. Nein. 3,5 kann ja gar nicht sein. 3 Jahren. Nicht ganz. Jedenfalls schon mal nehme ich AG Silver mit dem Titel Now or Never aus dem Album laut ID3Text Love Keeps No Score. 3 Minuten 28 ist das lang. Entstammte damals der Internetseite garageband.com, die es ja nicht mehr gibt und deswegen verlinke ich auf seine Webseite. Und wie gesagt, das hatte ich schon mal 170, irgendwie so, war die Folgennummern. Ja. Und dann gibt es aus YouTube geklaut vom ZDF, ne, wenn sich Kauder hinstellt und rumbrüllt, dass das doch nicht ginge. Und ich glaube, das Dummrind hat sich dann ja auch nochmal hingestellt und hat rumgebrüllt. Also Dummrind ja noch viel mehr, weil, CSU-Vollidioten wollen natürlich die Herdprämie noch viel dringender als die CDU-Vollidioten. Die CDU-Vollidioten sind ja nur stinkig, weil, das war doch alternativlos. Und, da gab es einen Beitrag, einmalig dieses Betreuungsgeld. In 1 Minute 45 und ist schon total einmalig. Ne? Also das ist ja vorher noch nie gewesen, dass irgendwie die Beschlussunfähigkeit durch die Opposition ermittelt wurde, beziehungsweise die Opposition darauf hingewirkt hat, dass die Beschlussunfähigkeit ermittelt wird. 10.05 Uhr, ich habe die 10 Uhr gar nicht gehört. Und da könnte man ja vielleicht irgendwie auf die Idee kommen, also sowas, das ist ja noch nie passiert. Turns out, ja doch. Aber ja, da gibt's was vom ZDF auf die Ohren. Was es auch in Videoform bei Du Röhre gab, aber Videos in einem Audio-Podcast. Ne? So, und dann ist Teil 2 auch grün. Dann wünsche ich mir als erstes erstmal Feedback. Und zwar nicht, dass irgendwie, wenn ich jetzt hier den Kopfhörer aus dem Ohr prökel und ans Mikrofon halte und es dann laut Fiep macht, sondern irgendeine Form von Reaktion. Zum Beispiel, weil ihr festgestellt habt, dass ihr das Betreuungsgeld total alternativlos findet und das total scheiße findet, wie ich die arme, arme Frau Merkel disse. Oder die arme, arme Frau Schröder. Oder beide. Oder und. Und könntet ihr euch eingeladen fühlen? Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie Unionsanhänger hier zuhören, halte ich allerdings für eher gering. Aber ja, könntet ihr euch jedenfalls eingeladen fühlen, mir das zukommen zu lassen, indem ihr zum Beispiel einen E-Mail-Klienten eures geringsten Misstrauens aufmacht und einen elektronischen Brief adressiert, natürlich korrekt frankiert, an compiblog@gmail.com oder googlemail.com. Funktioniert beides. Das compiblog.de in einem Webbrowser eures geringsten Misstrauens euch ausdrucken lasst, dann das den Eintrag zu Kompott 325 Teil 2 findet, da dann euren Assistenten aufschreibt, was ihr in das Kommentarfeld reinkommentieren würdet, wenn ihr das denn nicht in Papier vor euch hättet. und dem das dann gibt, damit er das dann eintippt. Oder ihr könntet auch euren Twitter-Beauftragten einen Tweet @compot adressieren lassen. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit AG Silver, dem Motorflugzeug im Hintergrund. Das ist mir aber zu leise. Und drohe damit, dass ich... Drohnen brauche ich noch gar nicht. Wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit AG Silver, Now or Never. Und dem ZDF-Beitrag und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Oh God, look what we've done. We've made a mess of love. A mess of love. Oh God, look what we've done. We're lost and no one's won. And no one's won. And oh boy, it looks like it's now.
aus der Serie Historische Momente, die man nicht so oft zu sehen bekommt, heute Morgen im Bundestag. Da will die Koalition die Sache mit dem Betreuungsgeld klar machen. Ob das jetzt eine gute Idee ist oder totaler Blödsinn, ist mir egal. Jedenfalls pass auf, jetzt lässt die Opposition checken, ob überhaupt genügend Abgeordnete da sind. Ergebnis?
Es haben 211 Kolleginnen und Kollegen an der Abstimmung teilgenommen. Damit ist gleichzeitig die Beschlussunfähigkeit des Deutschen Bundestages festgestellt worden.
Und damit ist erstmal Feierabend und die ganze Sitzung ist abgeblasen. So, und jetzt kommt der Gröhe von der CDU und sagt:
Wir haben heute einen ungeheuerlichen Vorgang erlebt.
Aha, ein einmaliger Vorgang. Da gucken wir jetzt doch mal in unserem Archiv nach. Zum Beispiel hier am 19. Mai 2006, wie heute ein Freitag. Es geht um die Pendlerpauschale. Da sagt der Volker Beck von den Grünen.
Wenn es um 18 Uhr ist gleich.
Schon spät. Aber lass doch trotzdem mal gucken, ob noch genügend Abgeordnete da sind.
Wir haben zu diesem Zeitpunkt in diesem Saal 148 Abgeordnete. Damit ist die Beschlussunfähigkeit festgestellt.
Und wir lernen jetzt, da hat der Gröhe heute, wenn er sagt:
Wir haben heute einen ungeheuerlichen Vorgang erlebt.
Da hat er mal ein bisschen historischen Quatsch erzählt. Naja, kann ja mal passieren.